Pflegewelt, der Podcast zur Pflege.
Willkommen bei Pflegewelt, der Podcast zur Pflege. Auf der Berliner Pflegekonferenz 2018 haben wir im Fachforum Entlassen, aber nicht verlassen, patientenorientiertes Entlassmanagement über den Moment gesprochen, in dem der Patient aus dem stationären Aufenthalt heraus in seine eigenen vier Wände entlassen wird. Und damit dieser Übergang möglichst problemlos für den Patienten verläuft, müssen Hausärzte, Klinikpersonal und der Patient gut zusammenarbeiten. Hier passieren Fehler, die dazu führen, dass 14% der entlassenen Patienten wegen falscher Medikation binnen 30 Tagen wieder in die stationäre Behandlung zurückgehen müssen. Das muss besser gehen, sagen Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen, und auch Caroline Drößler, Referentin Pflegepolitik Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Mit ihnen konnte ich auf der Berliner Pflegekonferenz über die Probleme im Entlassmanagement und Strategien zur Optimierung sprechen. Hallo Frau Richter.
Hallo.
Hallo Frau Drößler.
Hallo.
Frau Drößler, was läuft denn aktuell häufig falsch im Entlassmanagement?
Wir sehen an mehreren Stellen während eines Krankenhausaufenthaltes, dass die Information zwischen den Beteiligten, die hier die Versorgung des Patienten sicherstellen sollen, insbesondere natürlich mit Anbindung an den Patienten, also im Dialog mit dem Patienten, an vielen Stellen nicht richtig funktioniert. Das geht los bei der Aufnahme. Also das Krankenhaus ist verpflichtet, ein Entlassmanagement vorzuhalten. Damit der Patient dieses aber auch aktiv mitwirken kann, muss er davon auch erstmal erfahren, von diesem Anspruch. Und hier sehen wir schon ein Defizit, dass das Krankenhaus auch darüber aufklärt, dass hier ein Anspruch besteht und den Patienten auch darüber informiert, wer denn hier verantwortlich ist. Wir raten an der Stelle immer, Patienten nachzufragen, schon bei Aufnahme, auch wer der Ansprechpartner ist, und dann hier frühzeitig, das ist das Wichtige beim Entlassmanagement, hier eben auch frühzeitig, es gibt viel zu organisieren, tätig zu werden, sich einzubringen. Weiterhin dann eher in Bezug, wenn es dann wirklich auf die Entlassung zugeht, fragen Sie auch hier nach. Fragen Sie beim Arzt noch einmal nach über Ihre Krankheit. Was müssen Sie wissen? Was für Risiken bestehen vielleicht auch dann mit Bezug auf die Krankheit? Wie können Sie selber mitwirken, um Ihre Gesundheit dann auch im Nachgang zu fördern? Wir setzen uns dafür ein, dass es hier auch einen Patientenbrief gibt. Nicht nur einen Entlassbrief, der ja nur dafür gedacht ist, dass die Informationen vom Krankenhausarzt an den Hausarzt weitervermittelt werden, sondern eben auch einen Patientenbrief, der verständlich ist für den Patienten und ihm hier alle relevanten Informationen an die Hand gibt. Weiterhin, das kam jetzt heute auch nochmal sehr schön raus, raten wir auch dazu, dem Sozialdienst darauf hinzuweisen, hier auch frühzeitig nochmal Kontakt zum Hausarzt aufzunehmen und auch gleich nach der Entlassung einen Termin schon festzumachen. Nicht, dass man erst nach Hause kommt und dann anfängt mit der Terminfindung. Genau, hier ist es eben auch wichtig, ganz früh anzusetzen.
Frau Richter-Scheer, Sie haben in Ihrem Vortrag auf die Informationslücken zwischen dem Hausarzt und den Klinikärzten hingewiesen. Und Sie haben gesagt, Ursache sind nicht unbedingt die einzelnen Akteure, sondern das Problem sei das System an sich. Was genau haben Sie damit gemeint? Also was muss sich Ihrer Meinung nach grundlegend ändern oder läuft grundlegend falsch?
Das System an sich, was habe ich damit gemeint? Ja, ganz einfach, dass sich jeder schon auf seiner Seite, wenn man jetzt mal von Seiten spricht, auf seiner Seite bemüht, dass es aber nicht ausreicht, weil gewisse Strukturen im Entlassmanagement gar nicht vorgesehen sind. Das ist zum Beispiel die Einbindung des Hausarztes. Und ein Entlassmanagement kann nur dann gut sein, wenn der Patient auch gut vorbereitet in die Klinik gekommen ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass das etwas früher angesetzt hätte, dass auch Forderungen an die Hausärzte gestellt worden wären hier in dieser Umsetzung. Ganz klar, das Entlassmanagement ist positiv zu sehen, positiv zu werten. Es steckt in den Ansätzen und ich wünschte mir einfach eine Verbesserung. Denn dann wird auch nicht nur der Patient, sondern dann werden wir auch als Hausärzte im Sinne von Entlastung, Optimierung des Gesamtprozesses deutlich profitieren.
Der Ist-Zustand, wie er in diesem Moment noch quasi durchgeführt wird, im Entlassmanagement hat ja durchaus auch negative Auswirkungen auf die Patienten, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Welche Auswirkungen sind das? Vielleicht können Sie die auch nochmal zusammenfassen.
Ja, die negativen Auswirkungen, das ist schwierig zusammenzufassen. Fangen wir einfach mal damit an. Wir haben chronisch kranke Patienten, die haben viele Medikamente. Und der Stolperstein fängt nicht erst in der Klinik an, der Stolperstein fängt schon vorher an, dass er möglicherweise gar nicht mit einem aktualisierten Medikamentenplan in die Klinik kommt, dass er unvollständig ist, dass er veraltet ist, dass der Patient, weil er eine Sammelleidenschaft hat, selber 5 Medikamentenpläne mit in die Klinik bringt. Das wird mir die Kollegin hier bestätigen. Das kommt alles einfach vor. So, und da wünschte ich mir die Kommunikation, dass einfach der Klinikarzt einfach auch sagt, Mensch, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich rufe den Hausarzt an. Was liegt ihm denn da an Medikamenten vor oder was liegt an Erkrankungen vor? Da wäre schon der erste Stolperstein, den man sozusagen aufheben könnte, die Kommunikation zwischen Haus und Krankenhaus oder niedergelassenem Arzt und Klinikarzt, die muss deutlich besser werden. Ich sage auch durchaus kritisch auf beiden Seiten, wünschte ich mir zumindest für den Patienten. Also Medikamente ist nach wie vor der Hasenfuß. Es gibt viele Interaktionen, viele Wechselwirkungen. Wir beten ja alle betmühlenartig herunter. Ab 5 Medikamenten kann man die Wechselwirkungen oder die Wirkungen untereinander der Medikamente nicht mehr abschätzen. Das steht in jedem Pharmakologiebuch. So, und wenn wir mal gucken, gerade was die älteren Menschen nehmen, die nehmen 6, 7, 8, 9 Tabletten, nicht zu vergessen dann noch die ganzen anderen Medikamente, die sie zusätzlich nehmen, auf freiverkäufliche Art oder der Heilpraktiker hat noch was verordnet. Hier ist der Ansatzpunkt und das ist schwierig, da wird so schnell auch keine Lösung geben. Ich glaube auch nicht, dass wir das alles beseitigen können, aber wir müssen uns deutlich verbessern.
Wir sprechen jetzt darüber, was sich verbessern muss und wie der Ist-Zustand gerade auch problematisch ist, aber hat sich schon irgendwas verbessert, verändert in den letzten Monaten, Jahren?
Ja, durch das Entlassmanagement, was ich, wie die Kollegin eben auch schon sagte, ich wünschte mir einfach, es wäre bekannter. Es ist weder bei den Patienten bekannt, viele Kliniken konnten es, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht wirklich umsetzen. Aber das Entlassmanagement hat insofern für uns Hausärzte Vorteile und damit auch wiederum für den Patienten oder für beide, wie man es auch immer sehen will, dass wenn er entlassen wird, dass er zumindest bis zu 7 Tage nach der Entlassung versorgt ist. Das heißt, so diese klassischen Freitag-Nachmittag-Entlassungen führen nicht mehr zu einem Chaos, so nach dem Motto, wo kriege ich meine Medikamente her? Oder aber, wie läuft das mit der häuslichen Krankenpflege? Ist ein Pflegedienst aktiviert? Das wird vom Sozialdienst aus dem Krankenhaus geklärt. Und das ist schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung.
Sie, Frau Drößler, haben auch schon gesagt, dass ein, wie Sie es nannten, Frau Richter, Stolperstein ist die Kommunikation. Jetzt gibt es ja Ideen, wie man die Kommunikation verbessern könnte. Wir haben es heute hier gehört. washabich.de hat sich vorgestellt. Inwiefern kann die Kommunikation verbessert werden? Und inwiefern ist das dann auch hilfreich für den entlassenen Patienten bzw. den Hausarzt zum Beispiel?
Ja, ich denke, der Herr Jonjec hat das vorhin sehr, sehr schön vorgestellt und es wurde ja auch schon getestet sozusagen im Klinikbetrieb. Die Ergebnisse waren durchaus positiv.
Vielleicht können Sie die Idee auch nochmal kurz vorstellen.
Die Idee ging dahin, dass hier der Entlassbrief, der ja eigentlich in Fachsprache sozusagen ein Kommunikationsmittel zwischen den Ärzten herstellt, noch einmal übersetzt wird in eine laienverständliche Form. Und der Herr Jonjec sozusagen diese Aufgabe übernehmen kann und will mit seinem Team, sodass auch Ärzte nicht noch zusätzliche Belastungen ausgesetzt sind. Und ich denke, das kann die Kommunikation insgesamt verbessern. Also er hat das ja auch ganz plastisch dargestellt, indem er sagte, selbst der Hausarzt, zu dem der Patient dann kam mit seinem Patientenbrief, war ganz begeistert und hatte ihn sich erstmal kopiert.
Und stimmen Sie dem zu? Es gab so eine etwas kritische Nachfrage dieser Idee quasi entgegengesetzt, dass damit noch weiterhin die Kommunikation zwischen Arzt und Patient irgendwie behindert werden würde?
Also ich glaube, das wurde auch ganz gut deutlich. Natürlich kann man diese Bedenken anmelden, aber man bringt sich ja erstmal auf eine Informationsebene. Also es wird eine Grundlage geschaffen, auf der man redet und der Arzt spart einfach die Ressourcen ein, jetzt nochmal bei Null anzufangen und alles erklären zu müssen. Und dann muss natürlich ein Gespräch stattfinden, aber das in einer ganz anderen Qualität.
Frau Richter-Scher möchte noch ergänzen.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde es eigentlich schön, wenn der Patient schon vorinformiert ist, dann kommt er nämlich mit viel gezielteren Fragen, fühlt sich nicht überfordert, so nach dem Motto, was heißt denn das, was heißt denn das, das verstehe ich nicht, dass man das wirklich auf das Einfachste zurückbricht. Ich wünschte mir sogar eine gewisse Ausweitung, ich hatte das ja eingangs auch in meinem Bericht gesagt, dass eben das Entlassmanagement vor der Klinik anfängt, dass ohne weiteres dieser Patientenbrief ausgeweitet wird, daraufhin gehen, was passiert eigentlich, wenn ich ins Krankenhaus komme.
Sehr gut fand ich heute auch die Idee des, ich nenne es mal Brückenteams aus Ulm, das sich hier vorgestellt hat oder das vorgestellt wurde. Das ist aber jetzt noch nicht deutschlandweit verfügbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwiefern kann so eine Idee auch für alle Beteiligten sehr hilfreich sein? Beziehungsweise ist das ein Anfang? Wird sich das weiterentwickeln? Wie sehen Sie das, Frau Richter-Scher?
Das ist ein Anfang und ich finde, es muss sich weiterentwickeln. Es ist sehr speziell. Es geht aus der Klinik heraus. Da werden sich die niedergelassenen Ärzte nicht so gerne mit anfreunden. Ich sehe nach wie vor, hatte ich ja auch diskutiert, ich sehe nach wie vor den Hausarzt schon als Ort oder die Hausarztpraxis als Ort der Versorgung mit Unterstützung, mit so einem System. Wir müssen sicherlich Konkurrenz, Kompetenzgerangel, wie das alles so schön heißt, abbauen. Und die Pflegeberatung, wie sie dort dargestellt wurde, ist eine wunderbare Entlastung auch für eine Hausarztpraxis. Also damit meine ich nicht nur den Hausarzt, sondern eben auch die Vera, die Versorgungsassistentin. Ja, wir können auch innerhalb der Praxis kann ich sehr gut delegieren, aber auch meine Mitarbeiter sind irgendwann am Rande ihrer Kapazitäten. Und eine Pflegeberatung, die dem Patienten nahe bringt, Mensch, das können wir für Sie erwirken. Hier haben Sie Anspruch drauf und das können Sie dort bekommen. Das halte ich schon für optimal. Es ist ein kleines Projekt, es klingt vielversprechend und wie gesagt, es ist für mich ausbaufähig.
Und wem müssen wir auf die Füße treten, damit dieses Projekt eben auch ausgebaut wird?
Der Politik.
Sie können gerne jemanden direkt auch adressieren. Also wer soll da quasi noch mal genauer hingucken und sich vielleicht auch überlegen, was wäre, wenn seine Großeltern, Eltern, Geschwister, vielleicht auch Kinder in eine Situation
geraten? Es sind sicherlich mehrere, die da mitsprechen müssen. Die Krankenkassen werden es, das ist ja auch eben über Spenden wird das Ganze finanziert. Die Krankenkassen müssen da die Finanzierung mit genehmigen. Da ist das eine. Das heißt, man muss sicherlich die Krankenkassen mit ins Boot holen. Es müssen gewisse Evaluationen stattfinden, dass das auch eine kostengünstige, die Krankenkassen sind verpflichtet, wirtschaftlich zu denken, dass das wirklich kostengünstig sich lohnt, in Anführungsstrichen. Und nach wie vor, was meine ich mit Politik? Politik, wir haben auch in der Pflege zunehmend Probleme, den Bedarf mitzudenken. Ich denke, das geht schon in die Ministerien oder in die Kommunen, vielleicht auch sogar, fangen wir klein an, dass die einzelnen Kommunen einfach dafür sorgen, dass in ihrem Beritt einfach eine optimale Versorgung innerhalb der Pflege durch Beratung stattfindet.
Welche Signalwirkung oder welche Bedeutung hat es, um dieses Thema voranzubringen, dass wir es hier auf der Berliner Pflegekonferenz diskutieren können?
Es ist einfach ein Austausch, Signalwirkung. Es ist eine kleine interessierte Gruppe gewesen. Klein und fein kann man dann noch sagen. Das ist immer positiv. Es sind die richtigen Ansprechpartner hier gewesen, die jetzt eigentlich die Aufgabe haben, das nach außen zu bringen. Ich habe das als eine sehr angenehme Diskussionsrunde empfunden. Es ist sehr viel Input von beiden Seiten gekommen. Und es wurde alles kritisch, aber eben auch auf Sachebene hinterfragt. Es wurden keine negativen Aspekte mit reingebracht, keine Vorwürfe. Das ist schon ein sehr schönes Forum gewesen. Und ich wünschte mir, jeder Einzelne würde das jetzt so nach außen tragen und es langsam, aber sicher und stetig verbreiten.
Möchten Sie noch ergänzen, Frau Rössler?
Ja, wie eingangs auch anmoderiert wurde, bei dieser Veranstaltung geht es eben mal nicht um Personaluntergrenzen oder eben den Personalengpass, sondern wir haben auch hier, und das ist das Signal, ein anderes Thema, andere wichtige Themen, die wir nicht sozusagen hinter allem, hinter dem gerade aktuell Brennenden zurückstellen sollten.
Caroline Drößler, Referentin Pflegepolitik der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. war das. Ich durfte Sie und Anke Richter-Scher, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen, auf der Berliner Pflegekonferenz zum Gespräch treffen. Das war unsere vierte Ausgabe der Pflegewelt, der Podcast zur Pflege mit aktuellen Stimmen und Beiträgen von der Berliner Pflegekonferenz 2018. In unserer nächsten Folge, da setzen wir unsere Berichterstattung von der Berliner Pflegekonferenz 2018 fort und stellen Ihnen Menschen vor, die sich für pflegende Angehörige engagieren oder sich in besonderer Weise für Pflegebedürftige einsetzen.